Dankeschön. So, also ich würde das mal jetzt nicht Predigt nennen, was ich heute mache. Ich möchte was teilen mit euch. Und möglicherweise bleibt es etwas fragmentarisch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Der Pete hat gesagt, er würde über den Willen Gottes predigen. Hätte ich an und für sich kein Problem, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Aber bei der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, vielleicht noch einen Schritt davor zu gehen. Jetzt bei all den Dingen, die da hier gesagt worden sind, also eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen, es ist ja das meiste schon gesagt worden. Zum einen wollte ich nur sagen zu der Sache mit der einen, Bettina heißt sie, glaube ich, ne? Wie wir 95 nach Deutschland gekommen sind, haben wir 14 Tage vor unserem fixen Auszugstermin mit Haus, 5 Mann hoch, Haustieren und Büro, also volle Palette, haben wir erst unseren fixen Punkt gekriegt, wo wir wirklich wohnen, weil das kurzfristig, das, was wir ursprünglich gehabt haben, kurzfristig abgesagt worden ist. Also ich kenne das Prinzip und der Herr hört wirklich. Wenn wir beten, ist es so ähnlich. Die Claudia hat den Pete gemailt, sie hätte gern ein Buch. Der Pete ist in Erfurt, ruft mich an und sagt, Claudia hätte gern ein Buch. Kannst du bitte im Büro schauen, dass dieses Buch zu Claudia kommt am Sonntag? Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil nämlich der Pete das Buch eigentlich im Lager hat und nicht in unserem Haus. Und wir haben jetzt, also meine Tochter und ich haben das ganze Büro durchsucht und haben wirklich ein Exemplar noch gefunden. Und so ähnlich ist es im Himmel, wenn wir beten. Wir richten unsere Bitten an den Herrn. Und es werden Dinge in Bewegung gesetzt, die wir vielleicht gar nicht im Augenblick wissen. Aber jedenfalls, es wird was getan, auch wenn die Person nicht direkt kommt und dir das Buch bringt, aber du hast es heute gekriegt. Es soll zur Ermutigung sein. Ich möchte über das Thema sprechen, welche Bedingungen auf unserer Seite manchmal sind. Wenn wir den Willen Gottes, wenn wir vom Willen Gottes hören, dann ist eigentlich auch ein bisschen so ein Schaudern mit dabei. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, wo man denkt, wer weiß, was das beinhaltet oder was da passieren wird mit dem Willen Gottes. Also der ist vielleicht ein bisschen zu heftig, so ähnlich wie du das gesagt hast mit der Handbremse, ich traue mich nicht ganz. Wie schaut das aus? Wir haben oft eine Unsicherheit. Ich möchte jetzt eine Sache beschreiben von einem Unternehmer, der einen kleinen Betrieb hat, zum Beispiel Papierfachgeschäft. Er ist sehr korrekt, er ist pünktlich, aber er ist aufbrausend, er ist nachtragend, er hat das Gefühl, er muss ständig kontrollieren. Man traut sich nicht, seine Anweisungen in Frage zu stellen. Er bemerkt jeden kleinen Fehler, stellt öffentlich bloß, wenn er was gefunden hat, in der gesamten Belegschaft. Und wenn er mit jemandem nicht zufrieden ist, redet er dann einige Tage nicht mit einem. Wer von euch würde gern bei so einem Chef angestellt sein? Niemand. Okay, also der ist nicht so sympathisch, oder? Jetzt, wenn wir sagen, unsere Einstellung zu Gott ist nicht so, oder? Dass wir denken, dass er so ist, oder? Würden wir jetzt einmal so ganz locker sagen, nein, ne? So. Und jetzt meine Frage, warum handeln wir aber manchmal so? Als wäre er so? Oder passiert euch das nicht? Also wir singen im Gottesdienst, du bist alles und herrlich und wunderbar. Und dann im Alltag, wie wir so schön gehört haben, in den restlichen Tagen, benehmen wir uns oft sehr anders. Nämlich, weil wir eine Einstellung haben Gott gegenüber. Und deshalb kommen Handbremsen auch vor in unserem Leben, unter anderem. Wir haben oft eine sehr unklare Vorstellung von unserem Status zu Gott. Es ist sehr subjektiv. Du hast es heute auch schon erwähnt, dass uns geht's gut, mal weniger gut, und so ist unsere Beziehung zu Gott, mal so, mal so, mal so, oder? Und manchmal haben wir schlechtes Gewissen. Übrigens, wer ist denn da, der zum Beispiel ein sehr ausgeprägtes Gewissen hat und dem das Gewissen auch ganz schön plagt? Gibt es da jemanden von euch oder eher weniger? Gibt es einige? Da kommen wir dann noch zu sprechen drauf. Wir haben eigentlich eine relativ subjektive Beziehung zu Gott, die von unseren Gefühlen stark abhängt. Das stelle ich jetzt mal in den Raum. Also wer das gar nicht kennt, der kann jetzt an seinen Urlaub denken und zufrieden sich zurücklehnen. Zu dem Chef zurückzukommen. In Matthäus 25, 15 gibt es eine Stelle. Und zwar auch ein Unternehmer. Ein Mensch, es ist ein Beispiel, das Christus bringt. Ein Mensch, der außer Landes reiste, rief seine eigenen Knechte, um ihnen sein Habe zu übergeben. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und er reiste außer Landes. Sogleich ging der, welcher 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Also ich muss dazu sagen, man kann ja eigentlich den Christen eh nichts Neues erzählen, weil sie ja schon alles kennen. Sie kennen ja die Bibel von vorn bis hinten. Also das ist auch nichts Neues, aber ich hoffe manchmal in einem neuen Licht. Also wenn ihr euch jetzt wundert, so eine uralte Stelle zu lesen, aber ich glaube, es ist ganz interessant. Doch auch, danke, ja, ich habe... dann wissen wir, dann kriegt der andere, der die 2 Talente gekriegt hat, handelt auch damit. So, und jetzt ist der interessante Typ. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte zurück und rechnet mit ihnen ab. Und er trat herzu, es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du Guter, und so weiter. Wir kennen das. Der die 2 Talente gekriegt hat, macht dasselbe. Und dann kommt der andere. Es trat aber auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Unsere Einstellung Gott gegenüber hat eine Auswirkung auf unser Handeln. Wenn ich sozusagen ein Bild habe von Gott, dann werde ich entsprechend handeln. Und dann sagt ihm der Herr: Aha, mehr oder weniger, so, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sehe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Naja, dann hättest du wenigstens mein Geld den Wechslern geben können. Also hat eigentlich die Anspielung auf so ähnlich, wie wenn jemand nicht durch Arbeit Geld verdient, sondern durch Aktien oder durch Anlagen. Ne? Also im Prinzip auf das hat er angespielt. Also dann wenn du meinst, ich bin so, dann hättest du ja danach handeln können. Dann hättest du ja Aktien kaufen können, und dann hätte sich das Auto oder irgendwie den Wechslern, also sozusagen auf die Bank bringen, wenn wir es jetzt im übertragenen Sinn haben, dann hätte sich das automatisch verwehrt. Du hättest nicht einmal was dafür arbeiten müssen. Übrigens, das Vergraben, das war gar nicht so unüblich. Also das ist für jetzt uns ein bisschen komisch, ne, wenn wir jetzt unser Geld vergraben. Früher hat man das vielleicht auch, manche Leute haben das so ähnlich wie bei uns im Tresor, in geheime Stelle im Haus geschützt, wenn sie es einfach nur schützen wollten. Oder sie haben es in den Tempel gebracht, irgendwo versteckt, unter dem Schutz der Götter sozusagen. Oder manche haben es tatsächlich vergraben, da hat sich manchmal dann vielleicht der andere ganz gut gefreut über einen Fund, den er gemacht hat. Also das war nicht ganz unüblich, aber es war nicht die Art, wie man mit dem Vermögen eines anderen umgeht. Und dieser Knecht hat nichts anderes gemacht, als er seine Vermutung über seinen Herrn hat ihn zu einer Handlung veranlasst. Nämlich eben zu sagen: Du, ich find's eigentlich, du bist streng, du machst die Sache sowieso irgendwie nicht ganz so sauber, du bist hart, und ich tue nichts für dich. Und da habe ich mir gedacht, im Prinzip ist es so ähnlich, wenn wir mit dem Willen Gottes zu tun haben wollen oder wenn wir uns mit dem Willen Gottes beschäftigen und wir haben eine Haltung Gott gegenüber, die so ist, Herr, er ist nachtragend, er weiß jeden kleinen Fehler und macht Strichliste, er stellt uns dann bei Bedarf bloß, er ist schnell unzufrieden mit uns, er fordert von uns Dinge, die wir nicht bewältigen können. Ja, dann sind wir nicht sehr erfreut, wenn es um den Willen Gottes geht und den zu erforschen, oder? Das hat ja Auswirkungen auf uns. Also ich meine, mir geht es eigentlich darum, es gibt so viele fromme Aussagen, die wir machen. Aber wenn wir anders handeln, dann helfen uns die ganzen frommen Aussagen nichts, die wir machen in unserem Leben. Würdet ihr da zustimmen? Also im Prinzip müssen wir echt klar Schiff machen und wir müssen dort ansetzen, wo unsere Haltungen sind, wo unsere Gedanken sind. Und wir dürfen dort ansetzen. Und wie es Matthias schon gesagt hat, es ist wirklich ein Prozess, in dem wir stehen. Und Gott ist nicht der, der uns fertig und vollkommen da haben möchte, sondern er hat Christus gegeben, der vollkommen und perfekt ist. Es war nie die Rede, dass wir vollkommen und perfekt sein sollen, sondern wir sollen uns vollkommen an ihn, auf ihn werfen. Und so wie du das gelesen hast mit dem Glauben, Glaube heißt, das ist mein Leibthema, Glaube ist im Prinzip wirklich das, wo wir mit der Zuverlässigkeit Gottes rechnen. Nicht mit unserer Zuverlässigkeit, sondern ein vollkommenes Rechnen mit der Zuverlässigkeit Gottes. Und das ist ein ganz anderes Bild. Und das heißt im Prinzip, ich werde so sein, wie ich bin. Ich werde mich verändern. Ich werde mich... Oh, jetzt habe ich vergessen zu schauen, wann habe ich angefangen? Hilfe! Kurz vor was? Viertel, okay, gut. Und das macht uns Christen oft ziemlich viel Qual, weil wir eigentlich denken, wir sind noch nicht so weit, wir sind nicht richtig, wir sind schnell mit Schuld zu beaufschlagen, weil wir immer irgendwas falsch machen. Was sagt Christus? Wie soll man vergeben? Reichen 7-mal am Tag? Er sagt, nee. Wie viel? Genau. Und wie viel ist es? Habt ihr da mal nachgerechnet? Ganz genau. Also relativ häufig, würde ich sagen. Ne? Also ziemlich fast nur. Ne? Und das heißt im Prinzip, das sagt er ja nicht deshalb, weil es nicht notwendig ist, sondern wir, die wir wirklich sehr gewissenhaft vorgehen wollen in unserem Leben, oder? Wie oft macht man Dinge, wie oft sind Leichen rechts und links und wir haben es nicht einmal gemerkt? Kommt doch vor. Also wir brauchen es dringend. Wir brauchen es notwendig. Und es ist gut, dass der Herr sagt, hey, das weiß ich. Das weiß ich, dass ihr Fehler macht. Und es ist nie gesagt gewesen, ihr sollt vollkommen sein, aber ich bin der Vollkommene und ihr seid eins mit mir. Die Grundlage, dass wir überhaupt einmal Ruhe kriegen in unserem Gewissen, in unserem Verhältnis zu Gott. Es geht nämlich eigentlich um die Beziehung zu Gott. Wir alle sind sehr geprägt durch die lutherische Richtung, die sehr stark auch auf Leistung dringt. Ist euch das mal aufgefallen? Es ist schon relativ, wir müssen beten regelmäßig, wir müssen das, hat alles seine Berechtigungen und ist auch ganz, hat ganz tiefe Wahrheit und Weisheit. Aber das macht uns nicht selig, das macht uns nicht zu den Kindern Gottes. Es geht um, eigentlich sind Dinge, die drunter liegen, das sind Ergebnisse von unserer Beziehung. Und die Beziehung ist die Basis. Und wo kommt der Feind, wenn er uns richtig haben will? Er kappt die Beziehung. Er lässt uns fromm denken. Er gibt uns ein schlechtes Gewissen. Und wir glauben, wir sind dann super gut drauf, oder? Aber in Wirklichkeit hat er uns an der tiefsten Stelle erwischt. Nämlich an diese Beziehung zu Gott in Frage zu stellen. Hat Gott gesagt. Und das ist der Punkt, den ich heute ansprechen möchte. In ganz großer Tiefe. Das finde ich wunderbar, dass ihr heiratet, weil das ist nämlich genau das Bild, das uns Gott gegeben hat. Ich habe mir mal gedacht, das ist doch interessant. Bündnisse sind ganz was Eigenes. Die werden relativ unspektakulär geschlossen. Was macht man, wenn man heiraten will? Sagt bitte, ihr seid da so ganz nah dran. Ja, und was, wie geht's vonstatten? Was sagt man? Was ist die entscheidende Aussage? Genau. Also völlig unspektakulär. Man sagt, ja, ich will. Und was passiert? Der gesamte Status hat sich mit diesem Ja, ich will geändert. Und das ist eigentlich interessant, oder? Weil das ist nichts Großmächtiges und also wo man denkt, ja, jetzt war der so richtiges Remi-Demi und so. Ich meine, gut, die Hochzeit ist schon Remi-Demi, ist klar. Aber nicht, also diese Aussage, die den eigentlichen Bund besiegelt, ist weder wahnsinnig lang, noch anstrengend, noch irgendwas. Es ist eine Entscheidung, die getroffen worden ist. Genau das haben wir mit Gott gemacht. Er hat mit uns die Entscheidung getroffen, in unsere Richtung, und wir zu ihm. Ich habe einmal bei so einem Frauenfrühstück geredet und da habe ich mir so überlegt, wie könnte man, weil da ungläubige Leute waren, wie könnte man das darstellen, was Gott mit uns macht? Und da ist mir nur die Sache eingefallen, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel in London spazieren gehe und die Queen Elizabeth mit ihrer Kutsche oder mit ihrem Auto da vorbeifährt und die findet mich absolut sympathisch, wenn sie da vorbeifährt, lässt anhalten, kurbelt die Scheibe runter. Ich bin ja mal so frei und lass. Hol mich rein. Hallo. Sie sagt, ich möchte dich adoptieren. Okay. Dann kann ich mir überlegen, gut, möchte ich eigentlich nicht, interessiert mich nicht. Und ich könnte sagen, ja, aber ich kann nicht von mir aus sagen, also bitte schon mal stehen bleiben, Queen Elizabeth, bitte adoptiere mich. Also die Reihenfolge muss mal in die Richtung sein. Und dann würden die Formalitäten auch so ähnlich, sie sagt, ich will, und ich sage, ich will, beim Amt erledigt sein. Und jetzt ist tatsächlich, ich würde zu den Royals gehören. Das ist so ähnlich wie wir Christen. Wir gehören dann zur königlichen Familie des Christus. Und ich kann mich aber nicht so benehmen. Ich weiß nicht, wie ich mit den vielen Bestecken da umgehe. Alles Mögliche sonst weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ein Parkplatz da stehen sein würde und es steht dann dort nur für Royals, das sind alles blöde Beispiele, dann würde ich mir nicht trauen, mich dorthin zu parken, weil ich es noch nicht gewöhnt bin. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das heißt also, ich fange erst an, hineinzuwachsen, in das Prinzip zu verstehen, was ist im Reich Gottes überhaupt drin? Was ändert sich da in meinem Herzen? Was muss in meinem Verständnis sich ändern? Wie lebe ich überhaupt als Royal? Es ist ein Bündnis. Und das Bündnis hat einen Rechtsstatus. Das heißt im Prinzip, sind Gesetze, die außerhalb von mir sind, treten in Kraft. Und es ist wie bei einer Ehe. Ihr werdet draufkommen, dass wenn du jetzt mal überhaupt nicht gut zu sprechen bist auf deinen zukünftigen Mann und wenn du ihn überhaupt gerade nicht so besonders magst, hat sich der Status, dass du mit ihm verheiratet bist, nicht geändert. Aber was machen wir als Christen, wenn wir nicht gut drauf sind? Haben wir das Gefühl, irgendwas stimmt nicht in unserer Beziehung. Ich meine, das ist zwar grundsätzlich richtig, aber versteht ihr, in der Grundlage der Beziehung stimmt was nicht. Da ist man unsicher. Und deshalb möchte ich einfach nur das betonen. Es ist ein Bündnis, das steht. Das ist verbunden. Ich weiß, es ist nichts Neues, aber es soll nur einfach auf den Punkt kommen, wo das nochmal geklärt wird. Das Bündnis steht, ob ich jetzt gut drauf bin oder nicht. Das ist ein Rechtsstatus. Und damit, wie wir das gesungen haben mit dem, damit habe ich auch eine Grundlage, dieser Krieger zu sein. Das heißt, es ist nämlich außerhalb von meinen Bedingungen. Es ist völlig außerhalb. Und ich habe festgestellt, wenn jeder, der sich entscheidet, nicht im Schauen zu leben, sondern im Glauben zu leben, der kann eigentlich weitgehend, ohne zu lügen, auf die Frage, wie es ihm geht, antworten, gut. Und nicht, weil er jetzt völlig die Realität aus den Augen verloren hat, sondern weil sein Umstand in diesem Bündnis steckt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich meine. Das ist sozusagen außerhalb von der eigenen Befindlichkeit. Und deshalb kann der Stephanus, wie er gesteinigt wird, den Himmel offen sehen. Weil da einfach eine Beziehung da ist, die völlig durchzogen ist von den Bedingungen, die Gott, also wo die Bedingung eigentlich Gott selber ist. Und wir haben oft Angst vor Dingen, vor Veränderungen, auch vielleicht vor Verfolgung und so weiter. Ich auch. Also ich muss es nicht unbedingt haben. Aber ich weiß nur, dass Gott mit uns in einen Prozess hineingeht, wo wir so eng mit ihm verbunden sind, dass die Umstände keine Bedeutung mehr haben. Nicht, weil wir eben jetzt sozusagen nichts mehr sehen, nichts mehr hören, sondern weil er selbst unsere Bedingung wird. Und darauf sollte man wirklich uns öffnen und sagen, kein Problem. Ich gehe die Wege. Und vielleicht könnt ihr mal in nächster Zeit auch achten drauf, wo so seltsame, schlechte Einstellungen Gott gegenüber da sind, wo man ihm alles mögliche Böse zutraut. Vielleicht sind wir da mal ein bisschen hellhöriger. Vor lauter Frömmigkeit trauen wir uns das ja oft gar nicht zugeben, dass wir ihm ganz schön viel Schlechtes zutrauen. Wie ist es, ich vertraue Gott, aber vielleicht verlangt er dann von mir das und jenes, was ganz schrecklich für mich ist, oder? Wer hat sich das schon mal jemals gedacht? Kennt ihr das? Also man hat irgendwie schon das Gefühl, er könnte es schamlos ausnützen und uns voll an die Wand fahren lassen, gell? Genau. Und wenn ich mir dann denke, eigentlich, wenn er so für uns ist, wenn er in ein Bündnis mit uns geht, dann ist es ja eigentlich fast gemein, so zu denken von uns. Wir beleidigen ihn eigentlich jedes Mal mit solchen Gedanken. Aber ich muss nur sagen, okay, ich hab sie. Dann stelle ich mich dazu und dann sage, aber die, Herr, die möchte ich raus. Die möchte ich wirklich aus meinem Herzen rauskriegen. Ich möchte dich so sehen, wie du tatsächlich bist, mit dieser Fürsorge, die du für mich hast, mit der ungeheuren Liebe, mit der du auch sogar die Feinde liebst. Und mit diesem, wie der Matthias das heute gesagt hat, mit diesem, wo er gemerkt hat, die Gnade, die Weichheit, die Liebe Gottes hat ihn völlig umfangen, wie er gesagt hat, versagt, war nix. Weil unser Gott will haben, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Er will haben, dass wir ihn erkennen. Und unsere erste Pflicht ist eigentlich ein Sohn, ein Gegenüber zu sein. Und unsere erste Pflicht ist nicht evangelisieren, ist nicht irgendwo den Macker zu spellen oder irgendwas zu machen, sondern unsere erste Pflicht ist zu sein. Und da gibt's ja auch, ich tue nicht so, als wäre ich verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich bin in dem Status. Ich bin das Gegenüber mit allen Vor- und Nachteilen. Und das, glaube ich, müssen wir immer wieder auf den Punkt müssen wir immer wieder runterkommen und sagen, okay, das ist der Status. Und dort auch wieder wird der Feind kommen und sagen, was ist los mit dir? Dort wird er uns angreifen. Und er wird uns in Aktivitäten manchmal drängen, damit wir ja nicht das Gegenüber Gottes sehen. Und wenn ihr so das Gefühl habt, alles wird zu viel, alles wird zu viel Anforderung, geht's an den Punkt zurück und sagt, okay, du hast mich geschaffen, zukunftsoffen, indem ich mich für alle Sachen entscheiden kann, die dir keine Freude machen, kann ich. Unwahrscheinlich eigentlich, diese Gnade, dieses Zuvorkommen Gottes und die Souveränität auch, dass er das offen lässt. Aber ich will wirklich in diese Beziehung hineintreten. Ich will diese Beziehung leben. Ich will sie vollkommen erfassen, erfahren. Und die soll bei mir rausstrahlen. Und dann kommen die Dinge. Und in den 10 Geboten gibt es ja auch eine Lesart, wo man nicht sagt, du sollst da, 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 sondern du wirst, weil das nämlich das Ergebnis von der Beziehung ist, du wirst nicht die Dinge tun, die Gott widerstreben, weil du gar kein Interesse mehr hast, Du wirst deine Frau nicht betrügen, deine zukünftige, weil du kein Interesse hast dran. Und das ist ein ganz anderer Hintergrund. Und da plötzlich kommt dieses Damoklesschwert, boah, Leute, der Wille Gottes und so weiter und so fort. Da passiert was, wo das umgelegt wird und wo eine Spannung reinkommt, die aber nicht lappig ist. Die nicht so, oh, ist ja eh alles egal. Einen gebrochenen Arm kann man nicht zum Agieren verwenden. Wenn wir auf dem Gebiet in unserer Beziehung einen gebrochenen Arm haben, dann ist es gut, den Arm heilen zu lassen, bevor wir aktiv werden wollen. Und die Zeit ist echt gut, wenn wir merken, es ist einfach da, irgendwo sind Punkte drinnen, wo wir wirklich Gott noch ganz schön misstrauen. Nicht absichtlich, nicht vordergründig, sondern in unserem Herzen. Ich glaube, das geht uns allen so. Also das ist keiner besonders da auf dem Gebiet. Wir wissen, was mit dem Knecht passiert. Er sagt, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich nicht ernte und so weiter, du hättest wenigstens den Wechseln geben können. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat und so weiter. Da denkt man, es ist eigentlich unverschämt, was er mit ihm tut, mit diesem Knecht. Aber in dem Zusammenhang, wenn man sagt, wie ich das vorher gesagt habe, er hat einfach ein Bild gehabt, das nicht dem entsprochen hat, wie sein Herr wirklich ist, wie sein Chef wirklich ist, und hat aufgrund dessen gehandelt, eigentlich in einem Zwang schon von vornherein, dann versteht man vielleicht auch die Reaktion. Also wir haben ein Bündnis mit Gott und das trägt. Das Bündnis ist die Basis, dass wir überhaupt vor ihm existieren können. Und das Bündnis ist tatsächlich nur deshalb, weil wir Ja gesagt haben, weil er vorher Ja gesagt hat. Und das ganz grandiose Geschenk, das er uns gemacht hat, ist in Matthäus 18. Auch nichts Neues. Moment, 18, was? Jetzt habe ich ein Problem. Wo der Schuldner ist. Können Sie mir helfen? So habe ich es. Matthäus. Jetzt habe ich meine Aufschriebe nicht komplett. Wo der Schuldner mit den 10.000 Talenten? Ah ja, jetzt habe ich schon, ja. 18,21 fängt es an, danke. Petrus sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Das haben wir vorher gehabt. Und dann kommt er wieder an so einen Punkt, Christus, wo er ein Beispiel bringt von einem König in dem Fall. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Aber der wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. So, das kennen wir auch schon, ist nichts Neues. Und da sind wir jetzt an einem ganz praktischen Punkt. Wer sich immer gefragt hat, warum die Sklaverei warum Christus in eine Zeit hineingeboren wurde, wo Sklaverei noch aktuell war, der wird jetzt im Nachhinein vielleicht was verstehen. Und zwar ist es ein gutes Beispiel. Es war üblich, wenn man Schulden gehabt hat, erstens mal wurden Schuldzettel verfasst und diese Schuldzettel wurden an die Türpfosten der Häuser gepinnt. Also etwas unangenehmer als in der jetzigen Zeit, wo man Geheimschulden haben kann. Also es war sehr öffentlich. Und wenn man so viel Schulden hatte, dass man sie nicht mehr zurückzahlen konnte, dann ist etwas Konkretes passiert. Man hat nämlich seine Freiheit verloren. Der Gläubiger hatte die Absicht, also es war, wie man sieht, üblich, sich Geld auszuleihen und so weiter. Der Gläubige, also der Geld verliehen hat, hatte eine Absicherung, so eine München-Rückversicherung. Und zwar konnte er dann diese Person entweder selbst als Sklaven nehmen, die ihm was schuldet, oder er konnte ihn verkaufen. Also das war seine Sicherheit. Das sollte man vielleicht manchmal heute auch noch so machen. Und im Prinzip war es so, dass der konnte, also es hat sozusagen eine echte Bedeutung gehabt, Schulden zu haben. Und wenn du Sklave geworden bist, hat es geheißen, du bist nicht unbedingt nur ausgepeitscht worden den ganzen Tag. Manche sind auch Ärzte gewesen bei irgendwelchen Leuten, die sind ausgebildet worden und haben eine bestimmte Stellung nach ihren Fähigkeiten gekriegt bei dem neuen Herrn. Aber sie waren nicht mehr frei. Und Christus zeigt im Prinzip, wer Schulden hat, wird seiner Freiheit beraubt. Wir haben das Prinzip im Alten Testament des Lösers. Von Ruth kennt ihr das alle, dass die, wenn jemand in Schulden gerät und eben nicht mehr zahlen kann und in Gefahr ist, seine Freiheit zu verlieren, kann ein anderer kommen und kann sagen, okay, ich zahle das. Das ist das Prinzip des Lösers. Also in Israel war es sehr bekannt, das Prinzip. Und ihr versteht es aber jetzt auch, was Christus tut. Für die Leute damals war es relativ logisch. Aha, jemand bezahlt für die Schulden eines anderen. Bei uns ist das ziemlich unbekannt. Also der hat irgendeinen Grund, warum er einen freikauft. Und deshalb sagt auch Christus, er hat freigekauft aus einer Unfreiheit, aus einem Besitztum von einem anderen. Und hier sind wir jetzt an einem zentralen Punkt. Jetzt bitte ich euch, einen Zettel zu nehmen, da rauszunehmen. Oder, ich weiß nicht, soll man das? Und falls jemand einen Stift braucht, also einen Zettel für jeden. Und falls wer einen Stift braucht, soll er dann rausnehmen. Sonst, wenn er einen eigenen hat, nimmt er seinen eigenen. Und jeder bitte schreibt einmal groß und deutlich vorn drauf im Blockbuchstaben seinen eigenen Namen. Auf die eine Seite, ja. Einfach Vor- und Zunahme. So, und jetzt gehen wir noch einmal an das Beispiel des Vorigen. Da geht es nämlich um die Talente. Das wird ja jetzt häufig mit Begabungen übersetzt, aber ich gehe jetzt einmal richtig ins Geld. Habt ihr noch in Erinnerung, der eine hat ein Talent gekriegt, der sozusagen nicht so besonders ideal umgegangen ist mit der Hinterlassenschaft seines Chefs. Und ein Talent, Talente waren Gewichtseinheiten. Früher konnte man noch Geld, also die Geldmünzen durch Gewicht feststellen. Das kann man heute nicht, weil es im Prinzip nichts mehr vom Material nichts mehr wert ist. Aber früher war es so, und zwar war das Talent war die höchste Einheit für Silbermünzen. Und zwar ungefähr 60 Kilo. Also es war nicht eine Geldeinheit, sondern es war ein Gewicht. Und 60 Kilo von Silbermünzen. Und wenn man das jetzt, also im Prinzip, Talent war relativ viel Geld schon. Wenn, womit man gezahlt hat, waren Denare. Das war im römischen Bereich und im griechischen hat man mit Drachmen gezahlt. Also das waren diese Münzen waren im Umkreis. Und ein Denar oder eine Drachme, das war gleich viel Geld, war der Wert, den ein Arbeiter an einem Arbeitstag gekriegt hat. Und ein Denar oder eine Drachme, oder vielmehr ein Talent, waren 6.000 Drachmen. Also könnt ihr vielleicht einmal auf der anderen Seite, also jetzt umdrehen, den Namen vorn und umdrehen dann das Blatt. Und auf der Rückseite von dem Blatt jetzt einfach nur euch notieren, ein Talent ist gleich 6.000 Drachmen. Um jetzt einmal einen Blick zu kriegen auf das, was der überhaupt jetzt vergraben hat. Was würde man sagen, was ist das Durchschnittsgehalt von einem Arbeiter bei uns? So plus minus, was würdet ihr so hinpeilen? Von einem Tag? Könnte man das? So viel? 80? Ja? Ah, das ist relativ viel. Ja, okay. Dann schreibt sie hin, eine Drachme ist gleich 80 Euro. So, und jetzt bitte ich euch, also ich bin rechnerisch sehr schlecht, also wenn jemand sich zusammentun möchte mit seinem Partner, um zu rechnen oder mit seinem Sitzpartner, dann kann er das gern tun oder sonst rechnet er allein. Jedenfalls bitte ich euch auszurechnen, wie viel der eine Knecht jetzt tatsächlich vergraben hat, wie viel es jetzt in Euro wäre. Also, jeder soll rechnen. Also im Prinzip, ihr könnt euch zusammentun. Also wenn jemand nicht fit ist im Rechnen, ich bin auch sowas, kann er gern mit einem anderen zusammenrechnen. Also im Prinzip, ein Denar ist der Arbeitslohn von 80 Euro. Und jetzt schauen wir uns den Text noch einmal an. Nämlich der hat 5 Talente gekriegt. Ja? Der andere hat 2 Talente gekriegt und der andere hat 1 Talent gekriegt. Und wir haben immer so das Gefühl, bei 1 Talent, das kann ja nicht so wahnsinnig viel sein. Oder? Und jetzt muss man mal überlegen, was für ein Vermögen, mit was für ein Vermögen der hätte umgehen sollen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist absoluter Wahnsinn. Also wie viel habt ihr rausgebracht? Genau, 480.000 Euro. Das ist nicht ganz wenig, oder? Der hat also einfach gesagt, okay, 480.000 Euro, ich halte von dem Chef nicht besonders viel, das vergrabe ich, also ich mache mir die Hände gar nicht schmutzig, ich tue da nichts damit. Weil er gemeint hat, er würde ihn kennen. Und das ist nur so eine Dimension. Und jetzt gehen wir aber weiter. Wir müssen weiterrechnen. Und zwar das Eigentliche, worauf wir jetzt hinaus wollen, ist Folgendes. Da haben wir ja den anderen Typen, der jetzt 10.000 Talente Schulden hat. Also bitte ausrechnen, was 10.000 Talente Schulden sind. Also jetzt das Ganze noch einmal Wir haben ein Talent ausgerechnet. Da kommt man mit den Nullen schon etwas durcheinander. Und die Taschengeld kriegen, könnten jetzt einmal etwas probieren. Die könnten sich überlegen, wie viel Geld kriege ich am Tag, wenn ich das ausrechne. Wie viel Geld kriege ich am Tag Taschengeld? Ja? Wenn es am Tag ist. Und ich rechne mir jetzt aus, Moment, ein Talent wäre dann mal 6.000. Dann das mal 6.000 rechnen. Und das dann noch mal 10.000 rechnen. Ne? Genau. Kommt auch eine ganz beträchtliche Summe raus. So, also jetzt machen wir Abstimmung, wie das mit den Nullen ist. Wer sind die Mathematik-Checker auf dem Gebiet? Also welche Lösungen haben wir alle? So, und würdet ihr sagen, dass das jetzt relativ viel ist, oder? Schon ein bisschen, ne? Also es wäre eigentlich auch wurscht, ob es 4,8 Millionen wären, oder? Wäre das für uns jetzt ziemlich egal, so gefühlsmäßig? Okay, und jetzt hätte ich gern, dass ihr auf dem anderen Zettel, wo ihr euren Namen draufgeschrieben habt, diese Summe draufschreibt. Diese 4,8 Milliarden, die entsprechenden Nullen dahinter. Also auf der Seite, wo ihr den Namen habt, schreibt diese 4,8 Milliarden jetzt drauf, diese Summe, die ihr errechnet habt. Ich würde euch wirklich bitten, tut's das einfach, auch wenn es euch jetzt doof vorkommt. Um sich das so richtig vorzustellen. Und jetzt überlegt, wenn ihr jetzt ein Monatsgehalt von, sagen wir mal, brutto 3.000 Euro habt, netto, sagen wir mal netto 3.000 Euro, seid doch relativ lang beschäftigt mit dem Abzahlen, oder? Wie viele 100 Jahre muss man dann werden? Einige. Und genau das ist unsere Bedingung. Und wir kommen immer daher und denken, wenn wir aktiv sind, ist es gut vorm Herrn. Und wenn wir alles richtig machen, ist es gut vorm Herrn. Und wenn wir da besser werden, und wenn wir da mehr evangelisieren und wenn wir da dieses und jenes. Und dann schauen wir uns einmal die 4,8 Milliarden an und dann sagen wir, uff. Also, wenn ich mein Taschengeld zusammenlege, ich spare 10 Euro pro Monat, muss ich weiß nicht wie viel, 100.000 Jahre alt werden, bis ich das zusammenkriege. Also, und genau das ist die Bedingung, die Christus zeigt, aufzeigt. Es geht um so einen Betrag. Und der eine Typ hat Milliarden geschuldet. Und dann sagt er, er hat Erbarmen. Und sagt, okay, es ist dir erlassen. Und der Kerle geht hin. Und es war üblich, wenn man schnell Geld braucht, hat man dann gesagt, okay, wer hat alle Schulden bei mir? Zack, 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 okay. Wenn man irgendwas kaufen wollte, zum Beispiel was Größeres oder so, ein Land, dann hat man sich halt an die entsprechenden Schuldner gewandt und hat gesagt, bitte, jetzt bin ich dabei beim Abkassieren. Und jetzt aber flott. Und er hat sich erweichen lassen. Er hat gesagt, okay, es erbarmt mich. Du kannst es nicht zahlen. Und das steht ja drinnen im Prinzip. Er hätte alles, was er hatte, verkaufen, eben seine Kinder, ihn und uns. Also er hätte alles verloren, aber nicht nur das, er hätte auch die Freiheit der ganzen Familie verloren. Und er sagt, in Ordnung. Und man muss dazu sagen, dass in der griechischen und römischen Antike Wohltätigkeit nicht bekannt war. Das ist für uns sehr unfassbar. Da hat man im Prinzip nur Dinge getan, weil man einen Vorteil gehabt hat. Also es war sozusagen etwas, ohne Grund zu machen, ohne dass man wenigstens Dank, Ruhm, Anerkennung und so weiter kriegt, hat man nichts getan. Das war nicht bekannt. Das ist tatsächlich etwas, was im jüdischen Bereich existiert. Das ist ganz interessant. Also wir sind, da merkt man erst, wie sehr wir geprägt sind. Eltern wollen von den Kindern Dank und alles Mögliche. Versteht ihr, was ich meine? Sogar in der Beziehung. So, und er sagt, nee, also ich verlange ab. Und genau das ist es, wenn wir sagen, ich will bezahlen, also ich mache meine guten Werke und ich komme von der Seite, dann sind wir schuldig, alles zu zahlen. Und das verlangt er dann auch von ihm. Und wir lesen dann weiter. Also er hat seinen Schuldner wieder gewürgt und gesagt, also aber jetzt flott. Und der hat das Gleiche gebeten und er hat eben nicht erhört. Und da war das dann, dass das eben Leute gesehen haben. Seine Mitknechte haben gesehen, wie der eine, dem alles erlassen worden ist, umgegangen ist mit seinen Schuldnern. Und dann haben sie gesagt, also Moment mal, so kann es nicht sein. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem übergeordneten Herrn alles, was geschehen war. Und da rief ihn sein Herr herzu, also den Schuldner herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und der Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und eines ist klar, was wir erleben oder was wir erlebt haben, ist ein Ausdruck der Gnade. Wenn uns diese Schuld erlassen wird, dann ist es im Prinzip, was in der Bibel Charis genannt wird. Das ist eine Gnadengabe Christus selbst. Eine Gnadengabe, das ist keine Bezahlung, sondern das ist eine Zuwendung, die keinen Grund hat, keine Begründung, nicht weil wir besonders nett, besonders hübsch oder besonders was weiß ich was sind, sondern die wird gegeben ohne Bedingung. Das ist Charis. Und genau das hat Gott gemacht, indem er hier zeigt, diese Schuld ist getilgt, völlig getilgt. Und wenn wir aber versuchen, die Schuld stückelweise zurückzuzahlen, dann machen wir uns so lächerlich, wenn wir die Summe wissen. Und außerdem, wir machen uns nicht nur lächerlich, sondern es passiert etwas. Es passiert, dass wir im Gesetz verankert sind. Und wenn wir das Gesetz wählen anstelle von der Gnade, dann müssen wir wirklich auf Heller und Pfennig zurückzahlen. Und das ist das Problem. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir raussteigen. Da müssen wir wirklich sagen, so nicht. Ich werde nicht mehr versuchen zu zahlen, sondern ich werde die Gnadengabe annehmen, die mir dieser absolute Herr der Herren gewährt hat. Und auch wir wieder sind natürlich verpflichtet, dann auch wieder das Prinzip weiterzugeben. Und ich würde jetzt gern haben, dass ihr jetzt euch diesen Namen, euren eigenen Namen und den Betrag vor euch hinhaltet und wirklich sagt, so ist eigentlich die Bedingung gewesen. Das wäre die Forderung, die gerechte Forderung des allmächtigen Gottes an jeden von uns. Und dass man da einfach mal in die Knie geht. Wir gehen so oft in die Knie vor dem Feind, wenn er irgendwas sagt, oder? Und lassen uns furchtbar beeindrucken. Aber dass wir mal da in die Knie gehen innerlich und sagen, pff, echt, echtes Angebot. Wenn das die Auflistung der ganzen Dinge ist, was notwendig war, um mich freizukaufen, dann akzeptiere ich das. Und ich sage einfach mal jetzt, uff, ist ein hoher Betrag, ist ein sehr hoher Betrag. Und jetzt kommt aber die wirklich ganz gute Nachricht, und zwar ist die in Kolosser 2,14. Ich lese das aus der Genfer Übersetzung. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht gültig erklärt. Und wenn wir den vor Augen haben und wissen, dass wir das nie und nimmer zurückzahlen hätten können, dann hat es nochmal eine andere Bedeutung. Und dann heißt es weiter, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Und jetzt könnt ihr etwas machen. Ihr könnt nämlich wirklich den Schuldschein zerreißen. Wirklich zerreißen, aber mit dem Wissen, ich werde nichts dazu tun. Ich werde kein bisschen dazu tun können, dass der Schuldschein zerrissen ist. Und aus dieser Position heraus, und wenn immer der Feind kommt und sagt, ihr habt Schuld, dann könnt ihr sagen, mein Schuldschein ist zerrissen. Völlig, völlig zerrissen. Es gibt kein Pfennig, den ich zahlen muss, weil der mich erkauft hat, alles gezahlt hat. Und wenn man jetzt das zusammenrechnet, wie viele Menschen auf der Welt sind und die Schuld, die dann Christus tatsächlich gezahlt hat, also das ist unbegreiflich. Das ist unglaublich. Da weiß man, warum er so eine schwere Situation durchleben musste. Es ist unglaublich. Und das ist der Grund, warum wir sagen können, wir sind freigekauft und warum es uns eigentlich gut geht. Uns wirklich gut geht. Da können viele andere Dinge kommen. Weil es ist etwas ganz Tiefes passiert. Und es heißt in irgendeinem Psalm oder Sprüchen oder irgendwo steht, selig der, dessen Schuld erlassen ist. Selig der. Und es stimmt. Wenn wir reinen Gewissens sind, wir können Fehler machen, das ist alles kein Problem. Wir haben einen, der nicht eine Strichliste führt. Und Dorothea hat mir jetzt vor ein paar Tagen erinnert an ein Beispiel, das ich einmal erzählt habe. Und zwar, wir sind immer regelmäßig auf Urlaub gefahren nach Sardinien und da musste man immer mit einer Fähre zur Insel fahren. Wir sind immer von Genua los und das ist eine Nachtfähre und das ist ein ziemlich großes Teil. Und da ist ja ewig lang Fahrt und dann latscht man halt das Ding ab und erkundet alles. Und ich bin so auf der Fähre oben an Deck gewesen und bin in die Richtung, also in die entgegengesetzte Richtung, wie die Fähre gefahren ist, spaziert, so geschlendert. Und plötzlich habe ich mir gedacht, das ist doch interessant. Ich gehe in die andere Richtung und trotzdem bewege ich mich dorthin. Und plötzlich habe ich irgendwie so wie eine Entlastung empfunden im geistlichen Bereich. Weil ich etwas verstanden habe, wenn ich in dieser Gnaden, wenn ich diese Beziehung eingegangen bin, dieses Bündnis eingegangen bin, dann bin ich in einer Gnadenbeziehung, die nicht mehr auf Heller und Pfennig abrechnet. Und etwas passiert, ich bin wie auf einer großen Fähre. Und ich gehe hin und her und gehe vielleicht nach hinten, gehe vielleicht extra Touren. Aber in Summe bin ich auf dieser Riesenfähre, die in eine bestimmte Richtung sich bewegt. Nämlich in die, die tatsächlich der Wille Gottes ist. Und es nimmt nicht weg, dass man lässig damit umgeht, sondern es gibt eigentlich das, wo man sagt, genau, ich bin geborgen. Ich bin geborgen. dem Vater, in dem Sohn und in dem Heiligen Geist bin ich gefasst und gehalten. Und ich brauche eigentlich nicht um mein Leben ringen. Und erst dann, wenn ich nicht mehr um mein Leben ringe, dann kann ich die guten Werke des Glaubens tun. Weil dann habe ich keinen gebrochenen Arm, sondern dann bin ich wirklich versöhnt mit Gott, mit dem Vater. Dann wird es vollzogen, was Christus getan hat am Kreuz, nämlich diese ganz enge Versöhnung, wo kein schlechtes Gewissen mich plagt und wo aber mein Gewissen verfeinert wird, auf der einen Seite, aber es mich nicht plagt, sondern weil ich will die Dinge Gottes erfahren und erfassen und leben und ausführen und vollziehen. Und ich glaube, das ist einfach irgendwo eine Grundlage, wo es sich meines Erachtens lohnt, doch immer wieder auch nachzusinnen. Und gerade wenn viele Anforderungen sind, zu sagen, das ist meine Basis und aus dieser Basis heraus tue ich Dinge. Und aber ohne Angst. Und ich wünsche mir einfach, dass wir Erfolg sind, das wirklich lernt, furchtlos zu sein, weil es jede Berechtigung hat, furchtlos zu sein. Aber wir können es noch nicht von heute auf morgen. Es ist wie mit den Royals, wir müssen hineinwachsen, wir lernen hinein, wir entwickeln uns, wir lernen so zu denken und so zu fühlen auch. Und wenn ich ausgehe von, dass ich in einem Bund bin, dass mir mein Schuldschein tatsächlich völlig zerrissen worden ist. Übrigens, da heißt es ja auch, dass er den Schuldschein ans Kreuz genagelt hat. Und wenn jemand die Schulden gezahlt hat, hat man dann von den Türpflöcken das wieder runtergerissen. Also es macht auch wieder Sinn in dem Zusammenhang. Also er hat es ans Holz gebracht, an den Pfahl, wie es eigentlich im Hebräischen heißt, an den Pfahl gebracht und dort ist er tatsächlich wieder heruntergerissen worden. Und dieses Türenbesprechen hat wahrscheinlich auch einen gewissen Zusammenhang, aber das ist an der Seite. Also wir haben jeden Grund, dankbar zu sein, wir haben jeden Grund, uns zu freuen und wir haben jeden Grund, diese Krieger zu sein, mit ruhigem Gewissen, weil wir wissen, all das, was unsere Gerechtigkeit ausmacht, ist erkauft von Christus und uns geschenkt worden. Wir sind gerecht gemacht worden. Wir brauchen uns nicht mehr selbst gerecht machen. Und damit höre ich jetzt auf. Ich habe 5 Minuten weniger gebraucht. Also bitte schön, lobt's mich jetzt. So, in diesem Sinne, ich löse das einfach los, wenn ich das so darf. Ich löse das los für uns, dass wir wirklich freigesprochen sind von jedem bösen Gewissen und dass wir wissen, wie unsere Bedingungen sind, dass wir unsere Rechtsgrundlagen kennen und ergreifen. Und dass der Gott, der Allmächtige, sich tatsächlich erweisen kann als der, der er ist. Und dass unsere Vermutungen und unsere kleinen bösen Vermutungen über seine Eigenschaften, dass die immer mehr ans Licht kommen und wir sie verlassen können. Und in dem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit.